Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Wie teuer darf ein Wahlkampf sein? In Österreich stehen die großen Parteien nach dem Ibiza-Skandal unter Erklärungsdruck. Wie hat er das gemacht? Ekrem İmamoğlu ist der neue Bürgermeister von Istanbul. Sein Wahlsieg hat auch mit einem Handbuch zu tun, der Titel »Radikale Liebe«. Und wir verfolgen den Weg des Wassers in Andalusien. Wasser, das nicht für alle reicht, wenn es heiß wird. Während eine Expertenregierung die politischen Geschäfte in Österreich übernommen hat, bereiten sich die Parteien auf die Neuwahl vor. Ende September ist der Termin, der Wahlkampf läuft bereits, wobei die drei großen Parteien unter besonderer Beobachtung stehen, und zwar wegen ihrer Wahlkampfkosten. Aufgefallen ist vor allem die ÖVP von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, die im zurückliegenden Wahlkampf 2017 doppelt so viel ausgegeben hat, wie gesetzlich erlaubt war. Woher das Geld damals kam, lag lange im Dunkeln. Nach und nach kommen erste Spender ans Licht. Stefan Oschwart berichtet aus Wien.
Vater, wir danken dir so sehr für diesen Mann.
Österreichs jüngster Altbundeskanzler ist schon wieder im Wahlkampfmodus. In der Wiener Stadthalle ließ sich Sebastian Kurz von einem evangelikalen und früheren Drogendealer segnen. Doch der Segen schützt den ÖVP-Chef nicht vor der Debatte über die Finanzen seiner Partei. Der Konservative konterte im ORF:
Wir melden alle Spenden, die wir erhalten, dem Rechnungshof, so wie das gesetzlich vorgesehen ist. Und was mich in der ganzen Frage schon stört, ist, dass es immer nur Aufregung gibt, wenn die Volkspartei unterstützt wird. Bundespräsident Van der Bellen hat in seinem Wahlkampf rund 3 Millionen Euro an Spenden erhalten. Wir haben die Neos im Parlament, die von Hans-Peter Haselsteiner über 2 Millionen Euro an Spenden bekommen haben. Niemals gab es hier eine Diskussion darüber.
Für den Präsidenten Van der Bellen hatte ein Personenkomitee vor allem Kleinspenden gesammelt. Bei der ÖVP dagegen wirft der Wahlkampf von Sebastian Kurz 2017 Fragen auf. Er war nämlich doppelt so teuer wie erlaubt. Die Obergrenze liegt bei 7 Millionen Euro. Matthias Huter vom Forum Informationsfreiheit, das die Parteienfinanzen durchleuchtet, sagt dazu im ORF:
Wenn man sie zeitnah offenlegt und offen damit umgeht, ist es die eine Sache. Wenn man Transparenz predigt und dann aber 2 Jahre später herauskommt, dass man die Transparenz nicht eingehalten hat, dann erzeugt das natürlich viele Fragen, wie jetzt im Fall der ÖVP.
Das Forum zeigte die Kurzpartei deshalb jetzt an. Den Wahlkampf von Sebastian Kurz 2017 finanzierte das Who is Who von Österreichs Wirtschaft. Für Kurz spendete der Tiroler Baulöwe Klaus Ortner gut 500.000 Euro. Auf Platz 2 Stefan Pierer, Chef des Motorrad- und Fahrradherstellers KTM. Die Großspender haben ihre Zuwendungen gestückelt. Eine Lücke im Gesetz macht es möglich. Die Opposition fordert deshalb nicht nur die Deckelung von Spenden, sondern auch ein Stückelungsverbot. So meint die frühere Verfassungsrichterin Irmgard Griss von den liberalen Neos:
Ja, man macht Großspender zu Kleinspendern und erreicht damit, dass es nicht sofort bekannt wird.
Bislang erlaubt das Parteiengesetz in Österreich Spenden bis zu 51.000 Euro. Die Großspender müssen dem Rechnungshof zwar gemeldet werden, die Gesamtsumme erscheint aber erst Jahre später im Bericht. Für den 2017er Wahlkampf von Kurz gibt es noch offene Fragen und schon steht der nächste an. Im September wird nach dem Platzen der Koalition aus Konservativen und Rechtspopulisten erneut gewählt. Peter Pilz von der oppositionellen Liste Jetzt forderte deshalb im ORF:
Die ÖVP plant schon wieder einen Wahlkampf, der viel teurer ist als das, was gesetzlich erlaubt ist. Und da muss es eine empfindliche Strafe geben. Die kompletten Wahlkampfkosten noch einmal. Drittens, Verbot von Spendenwäsche. Die ganzen ÖVP-Tarnvereine, Schwindelvereine, durch die das Geld verschleiert wird. Da muss es Freiheitsstrafen geben. Und das Letzte ist völlige Transparenz, Rechnungshof.
In der Ära vor Kurz diente eine Medienagentur als Gelddrehscheibe, vor allem für die Volkspartei, berichtet die Investigativplattform Addendum, gespeist von Raiffeisenbank Oberösterreich und Lotterien. Ein Geflecht von Vereinen und Personenkomitees gibt es auch um Sozialdemokraten und FPÖ. Gegen den früheren FPÖ-Parteichef Strache und zwei weitere Parteifreunde ermittelt jetzt die Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen Untreue. Auslöser war das sogenannte Ibiza-Video, das Süddeutsche Zeitung und Spiegel veröffentlicht hatten. Strache hatte dort einer vermeintlichen Oligarchin Staatsaufträge gegen Parteispenden über Vereine versprochen. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger empört sich.
Die Frage, die wir uns alle stellen, lernen wir eigentlich etwas aus diesem Video? Und es geht darum, dass die Parteien Rechenschaft ablegen müssen darüber, wer sie finanziert und was sie mit dem Steuereuro machen. So kann es nicht weitergehen. Das ist ja ein Sumpf.
Die Rechenschaftsberichte der Parteien werden erst im August veröffentlicht. Danach erst wird entschieden, wie viel Strafe fällig ist wegen des Sprengens des Wahlkampfbudgets der ehemaligen Regierungsparteien.
Mehr Transparenz und schärfere Regeln für Parteispenden gefordert. Stefan Oschwart berichtete aus Wien. Ganz neue Töne sind das aus Istanbul.
Die Liebe wird gewinnen, habe ich gesagt. Und die Liebe hat gewonnen.
Ekrem İmamoğlu von der CHP, der neue Bürgermeister von Istanbul. Er hat die Wahl am vergangenen Wochenende mit einem überraschend deutlichen Vorsprung gewonnen. Verbucht wird das vor allem als Niederlage für Staatspräsident Erdogan, weil ein politischer Neuling es geschafft hat, sich gegen ein politisches Schwergewicht von der AKP durchzusetzen, gegen den Kandidaten Binali Yildirim. Wie hat Ekrem İmamoğlu das geschafft? Eine Erklärung liefert unsere Reporterin Susanne Güsten, die bei dem CHP-Kandidaten einen anderen, einen versöhnlichen Politikstil beobachtet hat.
Ein kleines Mädchen weint vor Angst, weil die AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die Kommunalwahl in Istanbul verloren hat. Diese Aufnahme ging nach der ersten Istanbuler Wahl vom 31. März durch die sozialen Medien der Türkei. Istanbul sei verloren, schreit das Kind verzweifelt. Jetzt würden die Terroristen kommen. Nein, beruhigt die Mutter das Mädchen. Sie solle brav ihre Koransuren beten. Dann werde sich das Wahlergebnis sicher ändern und Istanbul zur AKP zurückkehren. Mit dieser Prognose behielt die Mutter Unrecht, wie sich jetzt bei der Wahlwiederholung zeigte. Die Szene illustriert aber, welchen Graben an Angst, Ablehnung und Misstrauen die Opposition zu überbrücken hatte, um die Wählerinnen und Wähler der AKP zu erreichen. Dass es der kemalistischen CHP gelang, neben ihrer eigenen Basis und vielen taktisch wählenden Kurden auch etliche AKP-Wähler auf ihre Seite zu ziehen, ist ein wahres politisches Kunststück, das nicht nur mit dem Charisma ihres Bürgermeisterkandidaten Ekrem İmamoğlu zu erklären ist. Architekt dieses Erfolges ist der CHP-Parteistratege Ateş İlyas Başsoy, dessen Wahlkampfkonzept für die Türkei ganz neuartig ist. Başsoy nennt es radikale Liebe.
Radikale Liebe bedeutet auch, die Menschen zu lieben, die uns nicht mögen. Wenn man einen Menschen liebt, weil es einem zum Vorteil gereicht, dann ist das keine wahre Liebe. Wenn jemand sein Kind nur deshalb liebt, weil es ihn im Alter unterstützen soll, dann ist das keine wahre Liebe. So ist es auch mit der Liebe der AKP für das Volk. Sie liebt nur jene, die sie unterstützen und beschimpft die andere Hälfte des Landes als Abschaum. Die CHP hat in ihrem Kommunalwahlkampf ausdrücklich alle Menschen umarmt, auch und gerade die Bürger, die uns nicht wählen.
Wie das funktionieren kann, hat Parteistratege Başsoy in seinem Buch der radikalen Liebe aufgeschrieben, einem Handbuch, mit dem alle Wahlkampfhelfer der CHP geschult wurden. In 14 Punkten erläutert Başsoy darin ausführlich, wie die CHP-Wahlkämpfer auftreten sollten. Seine Tipps? Keine Beleidigungen, keine Unterstellungen, Kein erhobener Zeigefinger, keine Besserwisserei. Kein Hochmut, kein Sarkasmus, weniger reden, mehr zuhören, immer lächeln und Vorsicht in den sozialen Medien. Anderswo mag es selbstverständlich erscheinen, Wähler nicht zu beleidigen, wenn man ihre Stimmen gewinnen will. In der Türkei ist das radikal und neu, sagt Başsoy.
Unsere Wähler sind alle freundliche und verbindliche Menschen, aber wenn sie in ein Kaffeehaus gehen und mit Wählern anderer Parteien über Politik diskutieren, geraten sie sofort in Streit. Sie werden wütend und sie gebrauchen eine sektiererische Sprache, die andere Menschen abstößt.
Die CHP tritt nun für eine andere politische Kultur ein. Mit ihrer Umarmungsstrategie war sie nicht nur in Istanbul erfolgreich. Schon im März eroberte sie bei den Kommunalwahlen Ankara, Antalya, Adana und andere türkische Städte. Viele Wähler und Wählerinnen haben offenbar die unerbittliche Polarisierung satt, mit der Staatspräsident Erdogan sie in jedem Wahlkampf gegeneinander aufwiegelte. Der neue Istanbuler Bürgermeister Imam Olu dagegen ist die lebende Verkörperung der radikalen Liebe. Seine Siegesrede nach der wiederholten Wahl eröffnete er mit diesen Worten.
Yanınızdaki hemşerinizle, dostunuzla ellerinizi tutarak ayağa kaldırın.
Fasst bitte alle den Mitbürger neben euch bei der Hand und erhebt gemeinsam die Hände. Alle zusammen, Hand in Hand. Wir sind angetreten, um zu versöhnen, um uns zu begegnen, um uns zu verstehen, um uns zu lieben. Istanbul, die Liebe hat gewonnen, die Liebe.
Sevgi kazandı, sevgi.
Keine Beleidigungen mehr, zuhören. Der neue Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu steht für einen neuen Politikstil. Susanne Güsten berichtete aus der Türkei. Die Woche wird eine ungewöhnlich heiße Juniwoche in Europa. In Spanien werden sogar Temperaturen über 40 Grad erwartet. Damit die Menschen die Hitze gut überstehen, raten die Behörden, viel Wasser zu trinken. Das Problem: In Gegenden wie Andalusien im Süden Spaniens sind die Wasservorräte eh schon knapp. Die Grundwasserreserven reichen nicht aus für den hohen Wasserverbrauch der Dörfer und der Landwirtschaft. Was läuft schief in Andalusien im Umgang mit dem Wasser? Hans-Günter Kellners Reportagereise führt ihn heute nach Pegalajar in das 2500 Seelendorf im Sierra Marina Gebirge.
Er heißt La Charca, der Tümpel von Pegalajar. Vom berühmten See in dem vor Jahrzehnten betonierten Becken im Zentrum von Pegalajar sind nur noch zwei kleine Pfützen übrig. Der Anlegesteg ist verwaist, der Ponton, auf dem sonst Badende in der Sonne liegen, schwimmt nicht mehr im Wasser, sondern liegt auf hartem Grund. Der 66-jährige Diego Polo ist hier geboren.
Das ganze Dorf weiß es. Da ist kein Wasser, weil zu viel Grundwasser gefördert wird. Dieser kleine See wird aus der Quelle Fuente de la Reja gespeist. 1985 versiegte diese Quelle erstmals. Dieses Dorf existiert überhaupt nur, weil es diese Quelle gab. Schon die Iberer siedelten hier in der Nähe der Quelle im 8. Jahrhundert. Und 1985 trocknete sie aus.
Seither ist es jedes Jahr dasselbe. Die Quelle von Pegalajar befindet sich auf 800 Metern über Meereshöhe. Solange der Grundwasserspiegel darüber liegt, und das war bislang immer der Fall, sprudelt sie. Doch seit 1985 liegt der Pegel immer öfter unter der kritischen Höhe, weil sich zu viele Dörfer aus dem Grundwasserstock bedienen. 2018 sorgten starke Regenfälle dafür, dass er wieder anstieg und die Quelle den See füllte. Doch nach nur drei trockenen Monaten ist sie erneut versiegt.
Antes de 1988 no había muchas extracciones de agua. Bis 1985 wurde kaum Grundwasser abgepumpt. Aber seit den 1980er Jahren breitet sich die Bewässerungslandwirtschaft immer weiter aus. Außerdem werden immer mehr Wohnsiedlungen gebaut. Die haben alle Gärten, Rasen, Bäume, Pools. Der Wasserverbrauch dort ist enorm. Die Leute verhalten sich, als hätten wir unbegrenzte Mengen an Wasser. Das führt zu einem Defizit in der Quelle. Sie versiegt.
Der Spaziergang um den See führt an der ausgetrockneten Quelle vorbei, darüber ein in Stein gehauenes Wappen von König Felipe III. Und die Jahreszahl 1605. Polo war viele Jahre lang Lehrer in seinem Heimatdorf. Seine Sprache klingt technisch. Wie bei vielen Spaniern prägen Fachbegriffe aus der Wasserwirtschaft seine Alltagssprache. Jongliert er mühelos mit der Überausbeutung des Grundwasserkörpers, die zu einem hydrologischen Defizit führt. Denn so wie in Pegalajar die Quellen versiegen, ist es in weiten Teilen Spaniens. Der Dorflehrer nimmt die Brille ab und putzt die Gläser.
Es tan importante que podríamos equipararlo a, por ejemplo, la Alhambra.
Dieser See ist so wichtig wie die Alhambra. Die Alhambra in Granada ist ein maurischer Palast mit Gärten und Springbrunnen. Dort soll sich der Besucher am plätschernden Wasser ausruhen. Hier bei uns geht es nicht um Entspannung, sondern um Lebensmittelproduktion. Dieser Aspekt des Wassers ist nicht weniger wichtig. Er wurde von derselben Zivilisation entwickelt, von denselben Baumeistern wie die Alhambra. Hier geht es um Ernährung, in der Alhambra um Entspannung.
Auch in Pegalajar gibt es wie in Granada Wasserleitungen aus der maurischen Zeit. Der See ist ein Wasserspeicher für die alten Terrassen, auf denen einige Meter hangabwärts Familien aus dem Dorf noch heute Obst und Gemüse anbauen. Doch in der alten Leitung fließt kein Wasser. Stattdessen sammelt sich dort Müll. Diego Polo zeigt ein Buch, das seine Bürgerinitiative zur Rettung der Quelle herausgebracht hat. Darin Fotos des Tümpels zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ein großes, mit Wasser gefülltes Erdloch, gesäumt von Bäumen. Aktuelle Fotos zeigen Demonstrationen, auch der leere See ist abgebildet, auf der weißen Betonmauer ein Schriftzug. Von jenen, denen ich das Leben gab, verlange ich Gerechtigkeit, lasst mich nicht sterben.
Wir fordern nichts Besonderes. Wir wollen nur, dass die Gesetze eingehalten werden. Wir haben schon die zuständige hydrologische Konföderation des Guadalquivir angezeigt. Nach 5 Jahren Prozess, 2006, verurteilte der oberste Gerichtshof Andalusiens die Verwaltung, die Wassergesetze einzuhalten und hier Ordnung zu schaffen, einen Flächennutzungsplan mit allen Pumpen zu erstellen und einen Plan, wie das Wasser künftig verteilt werden kann. Dieses Urteil aber wird bis heute nicht erfüllt.
No se está ejecutando plenamente esa sentencia.
So trostlos, wie das leere Betonbecken mitten im Dorf wirkt, fühlt sich auch der alte Lehrer. Der See hat sein Leben bestimmt. Hier hat er schwimmen gelernt. Wenn Kinder und Enkel zu Besuch kamen, badete die ganze Familie dort. Und jetzt genügen ein paar trockene Monate, die Quelle versiegt.
Desaparece la identidad del pueblo, desaparece lo que no ha dado vida.
Die Identität des Dorfs verschwindet. Ein Teil meiner Identität, meiner Geschichte, meiner Erfahrungen. Unsere Hochzeit haben wir hier am Platz gefeiert. Dort drüben spielten Musiker. Wir hatten 250 Gäste. Hier hatten wir die schönsten und glücklichsten Momente unseres Lebens. Wenn man den Platz jetzt so sieht, der Kummer ist schon groß.
Están los recuerdos más profundos que tenemos. Bien, pues cuando lo ves así, te entra esa angustia.
Aber vielleicht hat die Quelle von Pegalajar doch noch eine Chance. Die hydrologische Konföderation des Guadalquivir, die für die Wassernutzung zuständige Behörde, hat einen neuen Leiter. Ihm konnte Diego Polo jetzt ein Versprechen abbringen. Die umliegenden Dörfer sollen sich nicht mehr aus dem Grundwasserstock bedienen, der die Quelle speist.
Hans-Günter Kellner war für uns in Andalusien unterwegs. Morgen berichtet er über die vielen illegalen Brunnen und den Ärger, den sie auslösen. Gleich übernimmt hier Susanne Fritz mit Tag für Tag. Es geht dann nach Belgien und um den ersten orthodoxen Juden, der als Abgeordneter der flämischen Nationalisten im Parlament sitzt. Danke fürs Zuhören bis hierhin und noch eine gute Zeit wünscht Katrin Michaelsen.